Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Der grüne Daumen.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Diese Podcast-Folge geht jetzt ein bisschen anders los, als du es gewohnt bist. Es gibt nämlich eine Neuigkeit und die möchte ich unbedingt mit dir teilen. Auf Insta würde man jetzt sagen News, Breaking News. Und vielleicht höre ich mich jetzt auch ein bisschen anders an, weil es ist halt ein paar Tage her, dass ich diese Folge eingesprochen habe. Heute ist Montag, der 8. Dezember und ich möchte etwas mit dir teilen. Deswegen habe ich mein Mikro nochmal ausgepackt und schneide jetzt hier nachträglich meine Neuigkeit in diese Podcast-Folge rein. Letzte Woche war doof bei mir. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Ich werde jetzt hier auch gar nicht großartig rumschneiden. Ich habe hier kein Skript vor mir liegen. Die letzte Woche war anstrengend, wie es halt manchmal so ist. Wir leben in einer schnellen Welt. Es passieren Dinge. Menschen wollen was von einem. Dinge gehen manchmal gut und manchmal gehen Dinge nicht so gut. Man macht sich dann Gedanken, hättest das besser machen können, bist selbstkritisch, hinterfragst auch das ein oder andere. Es war also, wie gesagt, ich denke, du kennst solche Tage. Dazu das Wetter hier in Hamburg. Wir hatten kein schönes Wetter, was ich so überhaupt nicht mag. Wobei, jetzt darf ich nicht unfair sein. Als wir am Montag mit der Pflanzung gestartet haben, war Bombe. Es war richtig mega schönes Wetter. Musste die Jacke zwischendurch ausziehen. Lag aber vielleicht auch daran, dass ich 6 Stunden am Stück Pflanzen durch die Gegend gekarrt habe. Vielleicht hast du es auf Instagram ja gesehen. Ich hatte eine sehr schöne Pflanzaktion. Über 2000 Pflanzen haben wir gesetzt. Rasen weg und dafür kommt da jetzt eine schöne Pflanzung. Die wird im nächsten Jahr hoffentlich gut anwachsen. Ich habe die Pflanzen ausgelegt. Das bedeutet, ich habe im Kopf einen gewissen Plan, wie es im Ende aussehen soll und lege dann vor Ort die Pflanzen dann so hin, wie ich denke, dass es gut ausschaut. Gehe dann 2, 3 Schritte zurück, gucke, prüfe und dann gibt es das Go. Dann wird hinter mir eingepflanzt. Ja, das Verhältnis von mir als auslegendem Ingenieur und Pflanzer war 1:3. Das heißt, ich musste schnell genug arbeiten, um 3 Leute mit zu setzenden Pflanzen zu versorgen. Mir war warm. Also, ich darf jetzt nicht so unfair sein. Es gab auch schöne Situationen in der letzten Woche. Aber gerade letzte Woche, Freitag, ich will jetzt hier nicht so sehr maulen, aber es gibt manchmal Tage, die fangen schon mit Nieselregen an. Aber dann ist etwas passiert und das halt total. Nach, was ist passiert? Ich bin nominiert worden. Mein Podcast ist nominiert worden für den Thelia Award. So, wer ist Thelia? Ich lese jetzt mal vor, was auf deren Webseite steht, thelia-awards.com, über Thelia. Die Thelia Awards würdigen Menschen und Projekte, die mit Pflanzen Zukunft gestalten. Der Name Thelia verweist auf die botanische Gattung der Linden. Bäume, die seit Jahrhunderten als Sinnbild für Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Frieden gelten. Mit über 1200 Jahren ist die Linde der älteste Baum Deutschlands. Sie steht für Resilienz, Anpassungsfähigkeit und war über Jahrhunderte hinweg der zentrale Versammlungsort in Dörfern und Gemeinschaften. Ein Ort der Verbindung. An diesen Gedanken orientieren sich auch die Thelia Awards, an den Rhythmen und Zyklen der Natur. Und da bin ich nominiert. Es gibt unterschiedliche Kategorien und unter anderem den Thelia Community Awards. Jetzt lese ich einmal kurz vor. Bei den Thelia Community Awards können alle Pflanzenfans teilnehmen bzw. abstimmen. Diese Disziplin würdigt Formate, die Pflanzenwissen und Erlebnisse in Sprache, Bild und Ton übersetzen. Ihr habt uns fleißig eure Pflanzencreator geschickt, von Lieblingspodcast über Influencer bis Vlog. Aus den Einreichungen hat unsere Jury die Top 8 Accounts ausgewählt, die nun zur Abstimmung stehen. Wenn du jetzt auf Podcast gehst, dann siehst du da neben dem wunderbaren Gartenradio oder natürlich auch, wer kennt ihn nicht, komm mit in den Garten, das ist der ARD-Podcast, da stehe ich, Gartencoach. Der Gartendesign-Podcast. Und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön. Ein großes Dankeschön an die Thelia Awards. Und natürlich ein riesen Dankeschön an euch. Gerade nach dieser doofen Woche von mir an euch da draußen, an dich, die du das hier gerade hörst. Vielleicht hast du mich ja nominiert. Du hast mir meine Woche gerettet. Ich fühle mich, meine Mama hat das immer gesagt, ich fühle mich gesockelt. Macht irgendwie ein bisschen mehr Kopfkino, als ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich wirklich gesockelt. Ihr habt mich da eingeschickt und das bedeutet mir wirklich viel. Podcasten, so wie ich, als One-Woman-Show, ist manchmal ein bisschen leise, auch wenn ich hier vor dem Mikro sitze und gerade ein bisschen schmunzeln muss. Aber ich denke, du weißt, was ich damit sagen möchte. Ich kann für meinen Podcast bestimmte Werte einsehen. Über meinen Host, aber auch über die großen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Apple. Solche Werte wie ganz klar Downloads. Wie oft wurde meine Folge gehört? Aber auch sehr interessant, wie oft wurde eine Folge in den ersten 7 Tagen nach Erscheinen gehört? Ich sehe, ihr seid da, ihr hört zu, ihr bleibt bis zum Ende. Es gibt bei Spotify zum Beispiel die Conversion Rate, die man sich angucken kann. Die ist eingeteilt in 2 Schritte. Der erste Wert zeigt, wie viele Personen meinen Podcast angeklickt haben. Also erstmal nur grob den Podcast. Das sind ungefähr 10%. Über den zweiten Wert, den feiere ich total. Da freue ich mich jedes Mal. Das ist nämlich die Rate, die meinen Podcast konsumiert haben. So steht das hier. Ich schaue gerade auf meinen Computer unter Spotify Analytics. Da ist Personen, die Inhalte konsumiert haben. Darunter steht eine Zahl und ein Prozentwert. Und dieser Prozentwert ist genau heute, jetzt hier bei 79,7%. Bei Apple Podcast, da gibt es eine Beschreibung, die heißt treue Hörer. Und das seid ihr, meine treuen Hörer. Und ihr habt mich nominiert. Dankeschön. Ihr habt mir das Wochenende gerettet. So, jetzt aber genug der Gefühlsduselei. Ich entlasse dich jetzt in die eigentliche Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Dankeschön. Ich denke, es kann keiner mehr leugnen. Die kalte Jahreszeit ist nun definitiv da. Morgens ist es dunkel und abends ist es auch dunkel. Dazwischen nass, kalt, usselig, Nieselregen, kein schönes Wetter. Wir hier in Hamburg, wir haben eigentlich überhaupt nur 2 Arten von Wetter. Entweder es regnet oder es fängt gleich an zu regnen. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. In dieser kalten Jahreszeit werde ich wirklich regelmäßig, jedes Jahr aufs Neue, wird mir eine Frage gestellt. Und mich würde mal wirklich deine Meinung dazu interessieren, ob du genauso denkst. Was werde ich gefragt? Jedes Jahr werde ich in dieser kalten Jahreszeit gefragt, ob ich noch Arbeit hätte. Jessica, hast du denn jetzt in der Winterszeit überhaupt Arbeit auf dem Schreibtisch oder machst du jetzt frei? Draußen ist es kalt, ja. Die Natur da draußen, die stellt sich jetzt auf Winter ein, aber ich mache deswegen mein Büro nicht zu. Ja, auch in der kalten Jahreszeit kann ich planen, kann ich Gärten entwerfen, kann ich Ausschreibungen vorbereiten und kann ich auch bauen. In dieser Podcast-Folge nehme ich dich mal mit in meine Welt. Wir werden ein bisschen fachsimpeln. Es ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, in jedem Beruf, in jedem Hobby gibt es so eine ganz bestimmte Sprache. Fachwörter, Fachsimpelei. In meiner Welt gibt es so wunderbare Dinge wie Lichtraumprofil herstellen, lagenweise verdichten. Ich rede von Solitären und Heistern. Ich unterscheide Split und Kies und verpasse dem Weg ein Gefälle. Ja, jeder Beruf hat so seine eigene Sprache. Und die gibt es auch bei uns Landschaftsarchitekten und im Gartenlandschaftsbau. Und jetzt legst du vielleicht den Kopf ein bisschen schief und fragst, Jessica, ist das nicht das Gleiche? Dann sage ich nein. Aufgabe der Landschaftsarchitekten ist die Planung von Freiräumen, Gärten, Landschaften. Und das unter Berücksichtigung bestimmter Aspekte wie Technik, wirtschaftlich soll es sein, aber auch hübsch, Gestaltung, gesellschaftlich, sozial und natürlich ökologisch. Typische Aufgaben, Planung, Gestaltung von Gärten, Parks, öffentlichen Plätzen, aber auch Wohngebiete, Gewerbe, Spielplätze, Sportplatzgestaltung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, so etwas wie Rekultivierung von Industriebrachen, Landschaftsplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfungen oder der Erhalt und auch Pflege von historischen Gärten, Parkanlagen. Der Garten- und Landschaftsbau, liebevoll Gallerbau genannt, das ist ein handwerklicher Beruf, der sich mit der praktischen Anlagegestaltung und Pflege von Außenanlagen beschäftigt. Also, die legen Gärten, Parks und Grünanlagen an. Die bauen Wege, Terrassen, Plätze. Die pflanzen Bäume, Sträucher, Stauden. Die säen den Rasen, die bauen Teiche, Natursteinmauern, Dach, Fassadenbegrünung, die bauen letztlich den Sportplatz und pflegen das Ganze auch. Wir haben auch so unsere eigene Sprache, wie die anderen Berufe auch. Gehen wir doch mal in die Küche, hören wir mal dem Koch zu. Was für Fachwörter gibt es in der Küche? So wunderbare Zubereitungsarten wie dünsten, schmoren, sortieren, pochieren, blanchieren. Oder nimm die Schneidetechniken. Julienne, Brunoise, Chiffonade, weitere Fachtechniken. Abschmecken, ablöschen, deglacieren, reduzieren, montieren, tunieren, tranchieren, filetieren. Also wenn du einem Koch sagst, Monteur au beurre, der weiß sofort, was er zu tun hat. Fachausdrücke gibt es auch in der Medizin. Anamnese, das ist die Krankengeschichte. Im Patientengespräch macht man das. Die Diagnose, das ist die Feststellung einer Krankheit. Letztlich Prognose, Vorhersage des Krankheitsverlaufs. Gucken wir mal bei den Hobbys. Mal bei den Anglern gucken, da wird's richtig crazy. Wenn da die Schnur von der Angel sich aufrollt, dann ist das kein Schnurknäuel. Nein, das ist eine Perücke. Oder der schöne große Barsch dahinter. Hinten im Teich, das ist dann die dicke Kirsche. So hat jeder seine eigene Sprache, seine eigene Fachsimpelei, seine eigenen Ideen, seine eigenen Abläufe. Auch wir Landschaftsarchitekten, auch bei uns, gibt es ein sinnvolles Verfahren. Wir machen da nicht nur einfach einen kreativen Prozess und bemalen da ganz viel Papier, um einen Entwurf zu kriegen. Den Entwurf zu finden, ja, das ist eine Station in der Gartenplanung. Aber es gibt Schritte davor und vor allen Dingen auch Schritte danach, die genauso wichtig sind. Ganz am Anfang einer Baumaßnahme, was ist da? Grundlagenermittlung. Das ist die erste sogenannte Leistungsphase bei uns Architekten. Was haben wir da? Wie sieht der Bestand aus? Eine Bestandsaufnahme machen, klären der Aufgabenstellung. Ja, auch das ist total wichtig. Was genau ist die Aufgabe? Weil es kann schon mal passieren, dass man schnell aneinander vorbeiredet. Dann geht es auch schon weiter in der nächsten Leistungsphase, Vorplanung. Ideen sammeln, was könnte passen, in welche Richtung geht das, auch schon mal erste Kosten grob überschlagen, um dann in einem dritten Schritt den Entwurf zu erstellen. Wenn du jetzt einen fertigen Entwurf hast, das bedeutet aber noch nicht, dass du am Ende deiner Maßnahme bist. Nehmen wir mal an, der Prozess von der Bestandsaufnahme über die Entwurfsfindung bis hin zu der Realisierung zum fertigen Garten. Das wären 100%. Dann bist du jetzt in dieser abgeschlossenen Phase der Entwurfsplanung nicht bei 70-80% des Weges. Du hast jetzt gut und gerne das erste Drittel abgeschlossen. Jetzt startet der große Bereich des Bauens, der Realisierung. Bei ganz vielen Bauvorhaben beginnt dieser Bereich mit der Genehmigungsplanung. Wir leben in Deutschland, man kann hier nicht einfach überall alles irgendwie bauen, schon gar nicht im öffentlichen Bereich. Da bedarf es der Abstimmung mit dem jeweiligen Amt. Dafür werden spezielle Genehmigungsunterlagen benötigt. Die wollen mit der jeweiligen Behörde abgestimmt sein. Meine Aufgabe als Landschaftsarchitekt ist es jetzt, diesen abgestimmten und genehmigten Entwurf zu realisieren, dass am Ende da eine schöne Freianlage entsteht. Ein Garten, ein Spielplatz, ein Schulhof, eine Wohnbebauung, ein Park. Ein schöner Stadtplatz. Ich hatte aber auch schon Bauvorhaben im Botanischen Garten, auf dem Friedhof oder im Kindergarten. Wenn ich eine Außenanlage bauen möchte, dann muss ich auch wissen, wie. Im nächsten Schritt geht es also in die technische Planung, in die Ausführungsplanung. Das kann im Maßstab schon mal richtig klein werden, bis hin zu der einzelnen Schraube. Da muss man sich schon mal Gedanken zu machen. Habe ich alles geklärt? Weiß ich, wie alles gebaut wird? Habe ich mich mit den Details auseinandergesetzt? Habe ich Schnitte durch den Garten gezogen, um zu überprüfen, ob das auch alles so stimmt, wie ich mir das gedacht habe? Dann habe ich jetzt neben meinem Entwurfsplan auch noch einen großen Stapel von technischen Plänen. Aber was bringt das schönste Stück Papierwerk? Wir brauchen jetzt im nächsten Schritt eine Firma, die den Garten baut. Wir brauchen ein Angebot. Wenn ich von einem Gartenlandschaftsbauunternehmen ein Angebot haben möchte, was es kostet, genau diesen Garten herzurichten, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieses Angebot aussehen kann. Es kann ein pauschales Angebot sein, das bedeutet, unten drunter steht ein Preis, oder es gibt ein Leistungsverzeichnis mit einzelnen Positionen. So ein Leistungsverzeichnis mit dem kreativen Arbeitsnamen LV. Das ist ein ganz detailliertes Dokument. Alle Leistungen, alle Arbeiten sind dort aufgelistet, die für deinen Garten notwendig sind. Dieses LV enthält eine ganz systematische Auflistung aller Einzelpositionen mit ganz genauen Mengenangaben, Beschreibung der auszuführenden Arbeiten und Einheiten. Also ist das eine Arbeit in Meter, in Kubik oder in Stunde. Jede Position wird nummeriert und beschreibt ganz präzise, was geliefert oder geleistet werden soll. Das dient dann als Grundlage für die Angebotserstellung. Das bedeutet, jeder einzelne Arbeitsschritt, jedes Ding, jede Maßnahme wird einzeln aufgelistet. Es wird eine Mengenermittlung gemacht, wie viel Quadratmeter Rasen, wie viel Kubikmeter Boden. Dann macht der Gartenlandschaftsbauer auf Grundlage dieses Leistungsverzeichnis sein Angebot. Dann weiß man am Ende ganz genau, was jede einzelne Maßnahme, jede einzelne Position, welchen Einheitspreis die hat. Inhaltlich bedeutet das, ich muss den kompletten Garten, die komplette Baumaßnahme aufdröseln. In jeden einzelnen Arbeitsschritt, in jeden Handgriff, in jeden Kubikmeter Erde, in jeden Quadratmeter Terrasse, Rasen, Blumenbeet, der da angelegt werden soll. Damit das kein Kuddelmuddel wird, diese Leistungsverzeichnisse können sehr, sehr lang werden, gerade bei komplexen Baumaßnahmen, ist es wichtig, dort eine sinnvolle Chronologie reinzubringen. Also arbeitest du dich durch das komplette Bauvorhaben durch. Du fängst an mit Aufräumen, Freimachen, Baufeld herrichten. Dann geht's ab in den Boden, Unterbauten, Fundamente, Gründungen und erst dann geht's nach oben auf die Belege, Oberbau, Deckschichten, Terrassenplatten und Co. Im nächsten Schritt überlegt man sich, muss irgendetwas konstruiert werden? Gibt es irgendwelche Baukonstruktionen? Gibt es technische Anlagen in dem Baufeld? Was muss eingebaut werden? Und erst jetzt kommen die Pflanzen an die Reihe. Erst jetzt kommen Stauden, Rasen und Co. Wasserflächen und zum Schluss guckst du dann nochmal, gibt es irgendetwas Besonderes, besondere Maßnahmen, die in den vorherigen Titeln noch nicht drin waren. So, und was heißt das jetzt im Detail? Wie wird dein Garten hergestellt? Was sind die einzelnen Schritte hintereinander? Wo fangen wir an? Gehen wir jetzt mal anhand der LV-Struktur ein ganzes Bauvorhaben durch. Was kann da alles drinstehen? Aufräumen, denke ich, ist jedem klar. Wenn da noch Sachen rumstehen, alter Zaun, alter Schuppen, das muss weg. Sind da noch Fundamente im Boden? Ist da noch Müll? Also alles ist jetzt weg. Auch der abgestorbene Strauch da hinten, der wurde gerodet. Die Rasennarbe wurde abgeschoben. Das bedeutet so viel wie Rasen wegnehmen. Ja, das heißt in meiner Sprache Rasennarbe abschieben. Dann steht dann bei mir in der Position 2.12 Grasnarbe in Einzelflächen abtragen, laden, abfahren und der geordneten Verwertung zuführen. Schichtdicke bis 3 cm Abrechnung nach Aufmaß. Wir hatten es ja vorhin, jedes Gewerk hat seine eigene Sprache. So, der Rasen ist jetzt auch weg. Das Baufeld ist schier und plan. Jetzt kommt ein Schritt, der ist sehr wichtig. Der heißt Oberboden abtragen und auf Miete setzen. Oberboden, also deine oberste Bodenschicht, kannst auch Mutterboden dazu sagen oder Gartenerde. Das ist ein ganz wertvolles Gut. Wenn du bei dir im Garten zum Beispiel einen neuen Sitzplatz anlegen möchtest und da war vorher ein Blumenbeet, eine Rasenfläche, eine Vegetationsfläche, dann ist da unter dem Rasen dein guter Oberboden, Blumenerde, Gartenerde, wie immer du es nennen möchtest. Den kannst du abtragen und an einer anderen Stelle bei dir im Garten lagern. In meiner Sprache heißt das dann Oberboden abtragen und auf Miete setzen. Unter dem Oberboden, da ist der anstehende Boden. Wenn du ein Fundament herstellen möchtest für eine Pergola, da müssen Fundamente hin. Oder du möchtest eine Terrasse bauen mit schönen Platten. Diese Terrassenplatten, da bedarf es eines Unterbaus. Dann muss dort ein Bodenkoffer stattfinden. Das heißt, dieser anstehende Boden muss gemäß den Aufbauhöhen, also wie tief ist da der Unterbau deiner Terrasse, wie tief geht das Fundament von deiner Pergola in den Boden, dann muss dieser Boden, in meiner Sprache heißt das, gelöst werden. Es findet ein Bodenkoffer statt. Ja, ich weiß, bei dem Wort Bodenkoffer, da geht gleich das Kopfkino los. Eine Auskofferung, dieses Wort, das kommt aus dem Erdbau. Damit ist ein gerader, flächenartiger Aushub zu einer bestimmten Tiefe gemeint. Dieser Fachbegriff Auskofferung, der war zunächst auch wirklich, hat man den nur im Erdbau verwendet, für Straßen, für Bahngleise. Und mit der Zeit ist der dann weitergewandert und ist jetzt auch bei dir in deinem Garten angekommen. Wenn also das nächste Mal ein Gartenlandschaftsbauunternehmer neben dir steht und vom Bodenkoffer redet, dann weißt du jetzt, dass damit nicht etwas sehr Merkwürdiges gemeint ist. Also gibt es jetzt im Leistungsverzeichnis wirklich viele Positionen zum Thema Boden. Denn eines kann ich dir sagen, Bodenarbeiten, die sind nicht mal eben so gemacht. Sie sind notwendig für ganz viele Dinge, aber sie kosten auch Geld. Also hier sorgfältig gucken, wie viel Boden muss ausgegraben werden, gelöst werden, wie viel Bodenkoffer hast du? Kannst du den Boden bei dir im Garten wiederverwenden oder muss der gegebenenfalls sogar abgefahren werden? Also hast du einen Bodenkoffer für alle Unterbauten, für Fundamente, aber auch für Gräben. Vielleicht hast du ja dort eine Stromleitung bei dir im Garten oder eine Frischwasserleitung. Auch da, diese Leitung muss auch runter in die Erde. Das sind alles Positionen rund um das Thema Boden. Die siehst du am Ende nicht, aber sie sind für den Prozess, für die Herstellung deines Gartens nun mal halt wichtig, notwendig. Wir haben jetzt alle Bodenarbeiten abgeschlossen. Der Boden hat jetzt also überall die benötigte Tiefe bekommen, da wo was hergestellt werden soll. Im nächsten Schritt geht es jetzt an die befestigten Flächen, also Terrasse, Weg zur Haustür, Sitzplatz und Co. Deine Terrasse soll am Ende nicht krumm und schief werden und du hörst meinen Podcast, du weißt, was brauchst du auf den befestigten Flächen bei dir im Garten? Ein Gefälle, eine gewisse Neigung. Deswegen ist es wichtig, vom Anfang an, wenn du den Unterbau deiner Terrasse, wenn der hergestellt wird, in jedem einzelnen Schritt sorgfältig zu arbeiten und zu gucken, dass du da die richtigen Höhen einhältst. Also fangen wir an unten auf dem Boden. Das heißt jetzt nicht Boden gerade machen. In meiner Sprache heißt das Planum herstellen. Ein Planum für befestigte Flächen. Da gibt es auch noch technische Anforderungen, wie das aussehen soll. Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit, wie doll das Ding verdichtet sein darf, wie viele Zentimeter der Gartenlandschaftsbauer da draußen von der Höhe abweichen darf. Das steht alles in dieser Position Planung. Ist der Untergrund vorbereitet, dann kommen in meinem Leistungsverzeichnis die sogenannten Tragschichten. Je nachdem, welche Nutzung du auf einer befestigten Fläche hast, bedarf es einer Unterkonstruktion. So eine Tragschicht, so eine Unterkonstruktion kann was ganz Einfaches sein. Manchmal reicht tatsächlich dort Sand. Aber ist da eine höhere Belastung drauf, dann können diese Tragschichten einen wirklich komplexen Aufbau haben. Bei Autobahnen, da summieren sich die Schichten bis zu einer Höhe von 90 cm. Oben siehst du nur den Asphalt, die sogenannte Asphaltdeckschicht, aber darunter geht es dann erst richtig los. Asphaltbinderschicht, Asphalttragschicht, untere Tragschicht, also eine Schottertragschicht, dann unten eine Frostschutzschicht aus ungebrochenen oder gebrochenen Mineralstoffen. Dann können diese Tragschichten einen wirklich komplexen Aufbau haben. Unter einer Terrasse hast du natürlich einen anderen Unterbau als unter einer Autobahn. Aber auch da gibt es unterschiedliche Schichten. Auf dem Planum kann dann eine, und jetzt kommt ein schwieriges Wort für einen Podcast, Frostschutzschicht sein. Auf dieser Schicht, ich sag's jetzt nicht nochmal, dann gerne die Schottertragschicht. Auf dieser Schottertragschicht, da kommt dann letztendlich dein Terrassenbelag. Der kommt aber nicht direkt auf die Schotterschicht drauf. Nein, da gibt es natürlich eine Bettung. Eine Pflasterbettung, damit die Steine da oben auch schön gesetzt werden können. Was aber nicht fehlen darf, die Einfassungen. Einfassungen hast du um deine Terrasse, entlang von Wegen, manchmal auch eine Einfassung deines Beetes, deines Staudenbeetes. Das kann eine einreihige Einfassung sein, aus schönem Granitstein zum Beispiel, ein Bordstein, eine schöne Stahlkante, je nachdem, was halt dein Entwurf des Gartens da vorsieht. So geht man dann alle befestigten Flächen in einem Garten durch und es sind mehr, als du denkst. Es ist nicht nur die Terrasse. Das Holzdeck da bei dir am Gartenteich, die Betonplatten unter deinem Gartenhäuschen, die wassergebundene Wegedecke unter der Schaukel für dein Kind. Das sind alles befestigte Flächen. Nächster Abschnitt im Leistungsverzeichnis, die sogenannten Baukonstruktionen. Also Einfriedungen, ganz klar, Zäune und Co. Auch eine Konstruktion, Mauern und Wände. Eine Betonwinkelstützmauer zum Beispiel, das ist eine Baukonstruktion. Weiter, im nächsten Schritt, Rampen und Treppen. Hast du eine Treppenanlage? Auch da brauchst du wieder ein Planum, ein Fundament, gegebenenfalls ein Betonfundament, einzelne Stufen und vielleicht müssen diese Stufen ja auch noch geschnitten werden. Das muss alles in einzelnen Schritten in das Leistungsverzeichnis rein. Als nächstes technische Anlagen im Garten. Was passiert mit deinem Regenwasser? Müssen die Fallrohre angeschlossen werden? Brauchst du Sickerschächte? Brauchst du Kontrollschächte? Hast du Entwässerungsleitungen? Hast du eine Entwässerungsrinne da vorne vor deinem Carport? Hast du Abläufe oder auch noch Drainageleitungen? Dann weiter, Strom. Du möchtest eine Steckdose im Garten haben? Dann muss da Strom hingelegt werden. Auch das muss in das Leistungsverzeichnis. Wir sind schon gut vorangekommen. Wir haben schon viele Seiten gefüllt. Wir haben auch schon viele Mengen ermittelt. Wir haben viel gerechnet bis hierhin und sind immer noch nicht bei den Pflanzen angekommen. Weil jetzt kommen erstmal die Einbauten. Bei dir im Garten vielleicht nicht so viele, aber Einbauten, was ist das? So etwas wie Parkbank, Absperrpoller, Abfallbehälter oder besondere Einbauten. Das sind zum Beispiel Spielgeräte auf einem Spielplatz. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Pflanzen, den Stauden, den Bäumen, den Sträuchern und den Rasen. Aber vorher fehlt noch eine Sache. Was fehlt? Geh nochmal Gedanken durch. Erdarbeiten abgehakt. Unterbauten, Fundamente, Haken dran. Befestigte Flächen haben wir. Befestigte Flächen hergestellt. Zaun ist gesetzt. Treppenanlage, prima, funktioniert, kann man rauf und runter gehen. Alle Entwässerungsleitungen sind im Boden. Der Strom ist gelegt. Warum kannst du jetzt noch nicht pflanzen? Was fehlt? Der Oberboden, der Gartenboden, der liegt ja da hinten noch auf Miete. Der wird jetzt wieder eingebaut. Und ab jetzt gibt es bitte auch keine großen Maschinen mehr. Ab jetzt gibt es auch keine großen Maschinen mehr auf den zukünftigen Vegetationsflächen. Pflanzen brauchen einen schönen, lockeren Boden. Wenn da jetzt der Radlader immer noch hin und her fährt, dann verdichtet er deinen schönen Boden. Es gibt ja extra noch so Positionen, die heißen Boden lockern vor Oberbodenauftrag. Es ist ganz wichtig, deine zukünftigen Vegetationsflächen, also all das, wo irgendwann mal Rasen oder Staude oder Strauch drauf wachsen soll, die bitte ab jetzt schön locker halten, nicht mehr drauf rumfahren. Also wird jetzt der Oberboden verteilt. In vielen Fällen muss auch noch Oberboden angeliefert werden. Also gibt es auch dafür eine Position bei dir im Verzeichnis Oberboden liefern und einbauen. Jetzt denkst du, prima, jetzt kommen wir endlich zu den Pflanzen. Nein, kommen wir noch nicht. Der Oberboden, der ist ja noch nicht richtig schön. Der liegt da ja einfach nur rum. Vielleicht ist der mit einer Schubkarre da abgekippt worden. Jetzt bekommen auch deine Pflanzflächen ein. Planum, ja? Glatt machen, das Planum. Und jetzt kommen die Pflanzen. Deine Bäume, Sträucher, Heckenpflanzen, Stauden, Gräser, Blumenzwiebeln, Kletterpflanzen. Pflanzenverankerung nicht vergessen für die Bäume, Schrägpfahl oder vielleicht sogar eine Unterflurverankerung. Die Rasenansaaten oder vielleicht hast du ja auch Rollrasen bei dir im Garten. Alle Pflanzflächen werden noch gedüngt und werden dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gepflegt durch den Gartenlandschaftsbau. Jetzt kommen noch alle Wasserflächen, da ist auch noch richtig Musik drin und zum Schluss Sonstiges. Sein Leistungsverzeichnis, das kann schon mal ein bisschen länger werden. Diese ganzen Phasen von der Bestandsaufnahme über die Entwurfsfindung, Genehmigungsplanung, technische Ausführungsplanung bis hin zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses, da ist es egal, ob es draußen kalt ist, ob es draußen regnet oder nicht, das kann man das ganze Jahr über machen. Und an dieser Stelle denkst du dir jetzt, Jessica, aber das geht mit den Pflanzen nicht. Ich kann nicht das ganze Jahr über Pflanzen bei mir im Garten setzen. Das geht doch nur im Frühjahr und im Herbst, habe ich mal gelesen. Ist das so? Dann sage ich dir, jein. Es gibt optimale Pflanzzeiten. Und die beste Zeit zum Pflanzen liegt traditionell im Frühjahr und im Herbst. Ja, das gilt für deine Gartenpflanzen, auch für professionelle Pflanzungen durch den Gartenlandschaftsbau. Möchtest du im Frühjahr pflanzen, nach dem Winter, dann ist die beste Zeit, ich denke so März bis Mai. Muss man aber gucken, wie die jeweiligen Temperaturen sind. Warum? Dann ist der Boden aufgetaut und die Temperaturen, die steigen langsam an. Die Pflanzen, die haben dann die gesamte Vegetationsperiode Zeit anzuwachsen, Wurzeln zu bilden, bis zum Herbst sich da bei dir im Garten zu etablieren. Und der Herbst ist auch eine gute Zeit zum Pflanzen. So September bis November oder noch länger. Der Boden ist dann noch warm und es regnet häufiger. Und die Pflanze kann sich dann komplett auf das Wurzelwachstum konzentrieren. Die muss dann nicht großartig erst Blätter treiben, Blüten ausbilden. Die ist fokussiert auf Wurzeln. Der Vorteil für dich, im Herbst, da regnet es ja mehr und du musst weniger gießen. Das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Pflanzen durch. Was kannst du im Herbst kaufen? Wurzelnackte Pflanzen. Das sind also Pflanzen, da ist keine Erde an den Wurzeln. Der Vorteil von wurzelnackter Ware, sie sind günstiger als Pflanzen im Topf oder im Container oder als Ballenware. Also, wenn du Geld sparen möchtest bei Obst, bei Heckenpflanzen und vor allen Dingen bei Rosen, dann warte auf den Herbst, wenn die Pflanzen in ihrer Ruhephase sind. Ungefähr ab Mitte Oktober geht's los. Je nach Witterung kannst du die Pflanzen kaufen. Wurzel, nackte Ware im Herbst. Gehen wir weiter. Wir hatten es gerade eben. Pflanzen im Topf, sogenannte Containerpflanzen, Containerware. Also alle Pflanzen wie Stauden, Bodendecker, aber auch Sträucher, Obst, die kannst du als Topf oder als Containerware kannst du die erwerben. Die kannst du das ganze Jahr über hindurch kaufen und auch bei dir im Garten einpflanzen. Einzige Restriktion: Frost, wenn der Boden gefroren ist. Ich denke, das liegt aber auch auf der Hand. In gefrorenen Boden kannst du nichts reinpflanzen. Meiner Erfahrung nach solltest du aber, wenn du weißt, dass es bald kalt werden wird, dann nicht zwei Tage vor Frostbeginn und dann wird es minus 10 Grad, da solltest du besser nicht pflanzen. Es kann dir dann nämlich passieren, dass der Frost deine Pflanzen wieder aus dem Boden rausdrückt. Das willst du ja nicht. Die nächste große Pflanzengruppe, die du kaufen kannst, ist die sogenannte Ballenware. Also Pflanzen, die nicht im Topf oder Container stecken, die nicht wurzelnackt sind, sondern Pflanzen, die haben einen Wurzelballen. Die kriegst du in der Baumschule, die werden dann je nach Bestellung frisch für dich, in Anführungszeichen, aus dem Boden rausgeholt, werden die dann dort balliert. Das bedeutet, entweder von Hand mit dem Spaten oder bei größeren Bäumen mit einer entsprechenden Maschine wird die Baumschulware, die ja verschult wurde und einen ganz kompakten Wurzelballen besitzt, wird dann aus dem Boden rausgehoben. So ein bisschen kannst du dir vorstellen, wie wenn du in die Eisdiele gehst und du bestellst dir eine Kugel Schokoeis, dann wird die ja auch mit so einem Eislöffel, wird die Kugel dann in den meisten Eisdielen rausgeholt. So ähnlich kannst du dir das vorstellen, wird dann die Ware in den Baumschulen aus dem Boden geholt. Dann hast du diesen Wurzelballen mit der Erde und damit die Erde nicht abfällt, wird diese Pflanze jetzt balliert mit einem Jutetuch. Es wird dann um den Erdballen, um den Wurzelballen drumherum geschlagen, festgeknotet und im Regelfall kommt dann anschließend auch nochmal bei den größeren Pflanzen ein Drahtkorb drumherum. Der wird dann auch noch festgedreht und dann kann die Pflanze gut transportiert werden. Das kannst du aber natürlich nicht das ganze Jahr über machen. Auch hier muss die Pflanze in ihrer Ruhephase sein, also Mitte Oktober bis Ende April, je nach besagter Witterung. Dann kann die Pflanze in der Baumschule in den Versand gehen und bei dir im Garten als Ballenware gepflanzt werden. Nächste große Pflanzengruppe, Blumenzwiebeln. Da unterscheiden wir zwischen frühblühenden Zwiebeln, also Tulpe, Narzisse, Krokus und Co. und den spätblühenden Blumenzwiebeln. Sowas Schönes wie Gladiolen, Begonien und natürlich die Dahlien. Frühblühende Blumenzwiebeln, schwieriges Wort für einen Podcast, die pflanzt du ab Mitte September bis zum Frost, kannst du die bei dir im Garten pflanzen. Die spätblühenden Blumenzwiebeln, Anfang März, Ende Mai müssen die in den Boden. Nicht fehlen darf die wunderbare vielfältige Blumenwiese, die kommt natürlich als Saatgut. Blumenwiesenmischungen kannst du im Frühjahr, aber auch im Herbst aussehen. Die Herbstaussaat hat für Kaltsamer den ein oder anderen Vorteil. Meiner Erfahrung nach für eine klassische Blumenwiese März, April, guter Zeitpunkt für die Aussaat. Dann gibt es natürlich auch noch diese große Gruppe von Pflanzen, die sich bei dir im Garten selbst aussehen. Fingerhut, Mohnblumen, Kornblumen. Wunderschöne, pflegeleichte Pflanzen für deinen Garten. Im Spätsommer samen die sich dann selber aus oder du pflückst die Samen und bringst sie dann in Gartenbereiche, wo du auch Kornblumenzauber haben möchtest. Bei mir im Garten hatte ich dieses Jahr auch zwei Generationen Kornblumen. Wunderschön, dankbare Pflanze, ein kleiner, pflegeleichter Gartenschatz. So, und nun hoffe ich, du bist... Stopp, Jessica, stopp, noch nicht abmoderieren. Ich habe noch eine Frage. Was möchtest du gerne wissen? Jessica, du hast ganz am Anfang von dieser Podcast-Folge etwas gesagt, das habe ich nicht verstanden. Was bedeutet bitte Lichtraumprofil herstellen? Was ist denn ein Lichtraumprofil? Ja, sehr gerne. Dann müssen wir deinen Garten jetzt verlassen und gehen raus auf die Straße. Dort sind Fußgänger unterwegs, Fahrradfahrer, Autos, aber auch Busse, LKW, Feuerwehr, die alle nutzen den Straßenraum. Nun stell dir vor, in diesem Straßenraum, da gibt es eine Brücke oder einen Tunnel. Da will jetzt besagter LKW durchfahren. Dann muss sichergestellt sein, gewährleistet sein, dass die Durchfahrtshöhe und die Durchfahrtsbreiten groß genug sind, dass dieser LKW dort ohne Schaden durchfahren kann. Es bedarf also eines gewissen Freiraumes rund um das Fahrzeug, dass es da ohne Kollision durch den Tunnel fahren kann, unter der Brücke durchfahren kann. Lichtraumprofil herstellen bedeutet, sicherzustellen, dass ein ganz bestimmter Raum, meistens entlang von Verkehrswegen oder technischen Anlagen, frei von Hindernissen ist, damit besagter LKW, Auto, aber auch die Eisenbahn ohne Kollision dort fahren kann. An unseren Straßen, da gibt es nicht nur Brücken und Tunnel, nein, natürlich gibt es auch wunderbare Bäume. Lichtraumprofil bei einem Baum herstellen bedeutet, dass die Bäume so zurückgeschnitten werden, dass der vorgeschriebene Freiraum, das besagte Lichtraumprofil, über Straßenwegen, Gleisen oder auch Leitungen frei bleibt. Achte mal darauf, wenn du das nächste Mal draußen unterwegs bist. Straßenbäume haben oftmals einen Kronenansatz von mehr als 4,50 Meter. Wird im öffentlichen Bereich an Straße oder Fußweg ein neuer Baum gepflanzt, dann hat er einen gewissen Mindestkronenansatz. Empfohlen werden da 2,20 Meter, oft 2,50 Meter über dem Boden. Also Lichtraumprofil, das ist der freie Bereich über der Straße, damit Verkehrsteilnehmer da ohne Schwierigkeit langfahren können. Ja, und herstellen, das bedeutet in meiner Sprache so viel wie den Baum dann schneiden. So, und ich hoffe, du bist nun motiviert und inspiriert, gleich in den Garten zu gehen. Ich wünsche dir und deinen Pflanzen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.